Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
Hallo Leute, wir haben ja gesagt, wir melden uns vielleicht nochmal im Laufe dieser Woche. Es ist Samstag und wir haben in der Tat Grund, uns nochmal bei uns zu melden. Dazu gleich mehr. Aber jetzt begrüße ich erstmal den absoluten Fachmann des Sportes. Welcher Sport? Über welchen Sport reden wir hier immer? Über Fußball. Wen kann ich meinen? Ewald Lienen. Hallo Ewald.
Hallo Michael, grüß dich.
Obwohl, du klingst nicht gut. Ich glaube, ich versuche so ein bisschen was zu überspielen, aber dich hat das gestern anscheinend ein bisschen mitgenommen, was du da sehen musstest, oder wie?
Du meinst, ja gut, wir nehmen ja heute Donnerstag auf, am Freitag auf und Samstag kommt es genau, raus. Und genau. Donnerstag war ich deprimiert. Am Mittwoch, muss ich sagen, das fand ich in Ordnung, aber am Dienstag war ich doppelt deprimiert. Da konnte ich mich gar nichts retten. Ich sag mal, der gestrige, diese neue Dominanz italienischer Vereine in der Champions League und in der jetzt auch noch in der Euro League.
Und in der Conference League.
Und wenn ich jetzt noch in die Conference League auch noch reingucken soll, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Florenz ist jetzt auch im Finale.
Aber die haben wenigstens drei Tore erzielt. Das finde ich in Ordnung. Die haben wenigstens drei Tore gemacht.
Ja, es war gestern so. Ja. Wir können gleich über alles reden, aber erstmal muss ich meinen Emotionen freien Lauf lassen.
Mach das.
Für mich war das Widerwärtigste, was ich seit langen Jahren gesehen habe.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es ähnlich auf Sender zusammen mit Patrick Helmes formuliert. Ich bin über die Grenzen des neutralen Reporters hinausgegangen gestern. Ich konnte nicht anders. Weißt du, was für mich die Schlüsselszene war? Als dieser
Moment mal, hast du das in einer Konferenz kommentiert?
Nein, ich habe das für den Sender RTL Plus, für die Plattform. Wir reden ja viel über Plattform mittlerweile. Okay. Du hast Marco Hagemann wahrscheinlich gehört mit Steffen Freund.
Ich habe Marco Hagemann und Steffen Freund gehört.
Genau, und ich habe mit Patrick Helmes zusammen für RTL Plus das Spiel kommentiert. So. Ja, okay. Und die Krönung war natürlich, als irgendwann in der zweiten Hälfte, ich weiß gerade nicht mehr wer, der Spieler vermeintlich gefoult wurde, über die Außenlinie gerollt ist und dann gemerkt hat, scheiße, ich liege außerhalb des Feldes. Ich roll mich jetzt zurück, aufs Feld zurück, damit ich behandelt werden kann auf dem Feld. Das war die Krönung.
Ja, es war Herr Zalewski.
Zalewski, genau.
Nikola Zalewski. Zalewski, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt schon öfters mal darüber geredet, über diese Tendenz, diesen Trend, woher auch immer er jetzt kommt, ob es die Schwäche von Liverpool ist, ob es die Schwäche von Real Madrid ist, oder die ja noch im Wettbewerb waren, ob es unsere eigene Schwäche ist, der deutschen Liga, keine Ahnung, ob es mit Paris zu tun hat, die am Abfaulen sind, weil sie es nicht hinkriegen. Ich weiß es nicht. Dass wir auf einmal wieder lauter italienische Vereine im Halbfinale haben von Champions League, von Euro League und von der Conference League und jetzt auch noch im Grunde genommen in jedem Finale einen Vertreter aus Italien haben. So, da habe ich jetzt nichts dagegen, weil ich bin ein, mich interessiert das nicht, wo eine Mannschaft herkommt.
Wenn aber sie interessiert, spielt, wie sie spielt. Er hat gar keinen Fußball gespielt.
Genau,
gestern. Null.
Genau so. Mich interessiert, wie sie Fußball spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Champions League war es schon so gewesen, dass für mich die Mannschaft, die vielleicht mit den besten Fußball in Europa in dieser Saison gespielt hat, in der Champions League, war Neapel. So, die gehen dann an dem eigenen italienischen Desaster zugrunde, sich mit 28 Leuten in den Fünfer zu stellen, jedem ins Bein zu beißen, der in die Nähe des Strafraums kommen will, und verlieren gegen wen? Gegen Milan. Die anderen Mannschaften habe ich natürlich nicht dauernd verfolgt, aber wenn ich das vorherige Viertelfinale sehe, wie sich Milan gegen Milan gegen Neapel, aber auch Inter. Nee, was war denn vorher? Das war das Achtelfinale. Ne? Wer hat denn in Porto gespielt? Ich glaube, das war Milan. Wer hat in Tottenham gespielt? Ich glaube, das war Inter. Oder umgekehrt. Ich weiß es jetzt nicht mehr.
Das ist auch scheißegal. Es geht jetzt um die aktuellen Spiele und die waren ja auch wieder alle ehrenwert.
Ja, nein, aber das ging ja da schon los, dass die Mannschaften so ein Glück hatten, sich ermauert, das Ganze mit allen möglichen zur Verfügung stehenden Mitteln der Defensive korrekter und unkorrekter Art erspielt haben, während die Latte, Pfosten rechts, links daneben, also beide hätten es eigentlich gar nicht verdient gehabt, so weit zu kommen, dann sind sie da. Und will ich jetzt sagen, das, was ich da in der Champions League gesehen habe, war vielleicht nicht so dramatisch wie das, was ich gestern in der Euroleague gesehen habe. Ich hatte schon angefangen, weil aufgrund des einen oder anderen Interviews, was ich gesehen habe, und noch vor dem Spiel eine gewisse Grundsympathie für José Mourinho wieder zu entwickeln. Ich habe gedacht, ach, guck mal, wie lieb, wie nett. Und wie Lett ja auch den Xavi Alonso begrüßt hat und dann sehe ich das Spiel und ich muss ehrlich sagen, ich habe jeden Respekt verloren. Das ist ein Rückfall in die Steinzeit, so wie José das auch früher gemacht hat, wo schon Johann Cruyff mit voller Berechtigung gesagt hat, es gibt zig Trainer, die dem Fußball wahnsinnig viel gegeben haben, wie Sacchi, wie Arrigo Sacchi, wie Trapattoni, wie
Pellegrini,
was weiß ich, Ferguson und wie was?
Pellegrini.
Wer?
Egal, weiter.
Ja, ist egal. José Mourinho hat dem Fußball nichts gegeben. Und dann ist er doch völlig ausgerastet, kommt in Barcelona weiter, läuft über den Platz und geriert sich wie sonst irgendjemand, weil er dort irgendwie Barcelona ausgeschaltet hat. Es tut mir leid, was er gestern mit seiner Mannschaft zelebriert hat, und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht unbedingt gegen seinen Willen passiert ist, was diese Truppe da abgeliefert hat. Das ist für mich der vorläufige Tiefpunkt einer fußballerischen Entwicklung, wo es wirklich nur um den Erfolg geht. Und jetzt ist völlig scheißegal, ob die Leute es gut finden, ob die Leute unterhalten werden, ob ich fair dabei bin, ob ich Leute faule oder nicht faule, ob ich Zeit verliere bis zum geht nicht mehr. Es ist das unterirdischste Spiel gewesen von einer Spitzenmannschaft in Europa, was ich seit langen Jahren gesehen habe. Die sollen sich schämen und José Mourinho gleich mit.
Ich habe 10 Minuten irgendwann Mitte der zweiten Hälfte eingefordert als Nachspielzeit, mindestens 10. Ich meine, 8 waren wirklich im Grunde noch ein Witz, oder?
Ja, absolut. Und dann auch noch in den 8 Minuten haben sie auch noch mal 5 Minuten verloren. Und dann spielt der eine Minute nach. Ich habe irgendwann gedacht, ich möchte keinem Schiedsrichter zu nahe treten. Aber die Art und Weise, wie hieß er jetzt?
Ich bin auch gerade nicht auf der Zunge. Herr Vincic, genau, Slavko Vincic.
So, wie Slavko Vincic gepfiffen hat, ist mir von Anfang an auf die Nerven gegangen, weil er im Grunde genommen von Anfang an war zu sehen, was sie tun und was sie machen. Es war von Anfang an völlig klar, wo es hinging. Und dieses, wo wir schon öfters mal drüber geredet haben, weißt du, ich lasse keinen vorbei. Und wenn, dann liegt er auf der Nase. Ich halte ihn fest, ich unterbreche die ganze Geschichte. Und wenn ich selbst berührt werde, liege ich auf der Nase. Also schlimmer geht's eigentlich nicht. Und dann, wenn irgendeiner von Leverkusen sich ein bisschen aufgeregt hat oder selbst mal einen Foul macht, bekommen die Leverkusener die gelben Karten. So war das von Anfang an. Und da habe ich von Anfang an gedacht, das kann nicht sein, das stimmt, das ist nicht in Ordnung, das ist parteiisch.
Nein, da muss ich jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn ich das darf. Denn Bakker und Palacios haben einfach die Nerven verloren. Die beiden gelben Karten musst du schon mal abziehen. Ja, Diaby war auch in irgendeiner Rangelei dabei. Und bei Hincapié und Tapsoba, die kannst du geben. Also ich finde, jetzt nur den Schiri da mit reinzunehmen.
Nein, nur den Schiri nicht. Aber Michael, Wenn ich sehe, dass bestimmte Spieler immer und immer wieder etwas machen, natürlich haben die in die Nerven verloren. Die gelben Karten, die dann gezeigt wurden, das ist, wahrscheinlich wären die nicht gekommen, wenn er vorher mal Leuten, die zwar nicht ein großes böses Foul machen, die aber permanent faulen, permanent unfair sind, wenn er da auch mal eine gelbe Karte gezeigt hat, von Anfang an, er hat das laufen lassen, er hat den Eindruck erweckt, es ist völlig egal, das ist eine normale und akzeptable Methode, so ein Spiel anzugehen. Und ist es nicht, ist es nicht. Der Schiedsrichter war dieser Sache nicht gewachsen, Punkt. Dabei bleibe ich, wenn ich Spieler kritisiere und Trainer kritisiere, dann darf ich auch einen Schiedsrichter kritisieren. Und das, was der Schiedsrichter gestern geleistet hat, das war unterirdisch. Anders kann ich es nicht sagen. Und dass die Leverkusen da dabei die Nerven verlieren und selbst so ein honoriger Mann wie Xavi Alonso.
Ja, das stimmt. Das war auffällig.
Ab und zu, genauso, ab und zu davon abgehalten werden musste, irgendeinen Stuhl zu nehmen und den aufs Feld zu schleudern. Das ist einfach so. Also ich fand es unterirdisch und dann 8 Minuten Nachspielzeit und in der Nachspielzeit hätte man nochmal 4 Minuten nachspielen müssen. Dann pfeift er nach 9 Minuten ab, also es tut mir leid. Aber
das Problem ist nur, die hätten wahrscheinlich auch in 28 Minuten Nachspielzeit gestern kein Tor geschossen. Auch das kennst du ja durch deine 800 Jahre Erfahrung.
Ja, klar. Ja, klar. Die hätten noch drei Jahre spielen können, das ist schon richtig.
Ja. Die Selbstkritik werden sie sicherlich auch haben. Dazu kommt dann natürlich auch das Fehlen noch von 2 entscheidenden Leuten mit Andrich und Schick. Das darf man auch nicht vergessen. Aber dass das belohnt wird. Ich habe dich gestern natürlich 2-mal, ohne deinen Namen zu nennen, zitiert. Einmal habe ich Karma ausführlich thematisiert. Und am Ende habe ich dann nur noch gesagt, ich sage nur Karma. Das kann nicht sein, dass die ins Finale kommen. Ja? Also wie gesagt, als diese Rolle rückwärts dann ins Feld kam, da konnte ich nicht mehr. Also das war wirklich die absolute Krönung. Naja, und dann auch die Äußerung von Mourinho hinterher. Na, da siehst du nämlich, wie das so gemeint war, was er vorher alles erzählt hat, von wegen. Ja, der ändert sich auch nicht mehr. Nach dem Motto, ja, und das hätten die anderen ja genauso gemacht. Was ist denn das für ein Argument? Und da hätte ich auch mal die Nachfrage gerne gehört. Also, ja. Das ist, glaube ich, nirgendwo niedergeschrieben, dass man sich so verhalten muss wie ihre Mannschaft heute.
Naja, gut. Also das hat er gesagt. Ich muss sagen, als das Spiel zu Ende war, bin ich rausgegangen vom Fernseher weg. Ich wusste das gleich noch. Ich habe auch mit einem Ohr, lief der Fernseher hinten noch, dass gleich noch irgendwas mit Juventus Sevilla kommt. Ich habe inständig gehofft, dass Juventus nicht auch noch gewinnt.
Obwohl Sevilla natürlich auch eine Truppe ist. obwohl Sevilla natürlich auch eine Truppe ist, wo du normalerweise sagst, nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Also für das Finale Sevilla gegen Rom muss man eigentlich Geld bekommen, wenn man da hingeht. Also das wird eine schöne Hackerei.
Mit allen Tricks. Ich habe das jetzt, Sevilla ist jetzt, gut, das ist natürlich jetzt auch nicht die Mannschaft, die sie früher mal hatten. Das ist mir schon klar. Wo war es denn jetzt hier? Die Aufstellung. Klar, man kennt jetzt nicht mehr die Jesus Navas, rechter Verteidiger, gut. Ja. Acuna, der spielt auch schon jahrelang da. Rakitic ist ein guter Mann. Ocampos ist ein guter Mann. Ich weiß jetzt nicht, da sind schon ordentliche Leute. Ich habe keine Ahnung, wie sie gespielt haben und wie sie im Moment spielen. Das muss ich ehrlich sagen, das kann ich dir nicht sagen. Ihr Trainer Mendy Lieber, das ist ein ganz, ganz erfahrener Mann, der aber in erster Linie bei kleineren Vereinen
war. Der hat sich auf jeden Fall da rausgeholt aus der Grütze, ne? Nachdem deinem Freund Sampaioli das ja nicht so besonders gut hinbekommen hat, hat der mal eben, ich glaube, in 8 Spielen 6 gewonnen in der Liga, plus die Mannschaft gegen Manchester United und gegen Juventus Turin ins Euroleague-Finale geführt. Das kann man mal so machen.
So sieht's aus. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass der Herr Sampaioli alles andere ist als mein Freund.
Das hat man hier schon mal gehört auf dieser Welle.
Osasuna, er war in Osasuna, er war in Levante, er war in Eibar, er war in Alaves. Und jetzt hat er zum ersten Mal die Chance, einen namhafteren Club zu trainieren. Und ich habe keine Ahnung, wie die das jetzt. Der ist ja erst seit ein paar Wochen da. Seit März ist er da. Also ich kann nichts zu dem Spiel sagen. Ich wollte es, ich konnte es nicht mehr. Ich konnte keine Minute Fußball mehr gucken.
Mir ging es ganz genauso.
Ich konnte es nicht mehr. Ich bin einfach aufs Zimmer gegangen.
Genauso habe ich es auch gemacht.
Und eine Stunde. Und habe irgend so ein Online-Spiel gemacht und eine Stunde später guck ich hier irgendwie drauf und denke, Gott sei Dank bin ich jetzt nicht noch ein rein italienisches Finale.
Gut, mein Lieber, pass auf, das war ja nur eine kurze Einführung zu unserem eigentlichen Thema heute. Na, jetzt sind wir nochmal kurz unseren Frust losgeworden, was die Euroleague betrifft.
Moment, wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, dass wir in der Champions League hat sich auch was getan. Das darf man nicht vergessen. Und
wir können da natürlich auch gerne noch mal drüber reden, dass Wayne Rooney ein Hellseher ist. Ein Hellseher.
Ne? Wieso? Was hat er denn gesagt?
Der Wayne Rooney hat ja vorher gesagt, Man City wird nicht nur gewinnen gegen Real Madrid, Man City wird Real Madrid aus dem Stadion fegen, so übersetzt gesagt.
Ja. Hat er recht gehabt. Das war jetzt, gut, das war jetzt aber keine... das war jetzt keine geistige Glanzleistung von Wayne, das vorherzusagen, weil Real Madrid im Moment in einer beklagenswerten Verfassung ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sage nur drei Sätze dazu. Wie gesagt, am Vortag haben wir gesehen, wie Inter berechtigterweise gegen Milan gewinnt, nachdem sie in Milan auch schon 2-0 gewonnen haben. Also Milan für ihre Vorstellung gegen Neapel und gegen was weiß ich war. Also wenn schon, dann lieber Inter im Finale, ehrlich gesagt. Aber Man City, wenn ich gegen Man City spiele, und da muss ich sagen, ich habe ja eigentlich gar keine Berechtigung, irgendwelche Weltklasse-Trainer zu kritisieren. Aber dass mein Freund Carlo Ancelotti bei seiner Erfahrung, die er hat, mit all den Erfolgen, die er errungen hat, in allen möglichen Ligen, dass er gegen vielleicht die weltbeste Mannschaft, also zumindest zur Zeit in Europa, die Mannschaft, die am meisten in Form ist und überragende Leistung in der Premier League bringt, natürlich auch mit einem Kader, der seinesgleichen sucht und mit Alternativen, wo sich jeder die Finger nachleckt. Wenn ich gegen diese Mannschaft spiele, und in deren Mittelfeld sich mit Kevin De Bruyne und Gündogan, zwei der weltbesten offensiven Mittelfeldspieler, befinden. Und Gündogan ist in einer Weltklasseform im Moment, wie der gespielt hat die letzten zwei Spiele gegen Leeds und was weiß ich, gegen wen das da war. Haben wir ja gesagt am Montag schon. Und dann biete ich im defensiven Mittelfeld Toni Kroos, Luka Modric und Fede Valverde auf.
Nee, das macht er auch schon das ganze Jahr.
Was denn? Ja, das machen sie schon das ganze Jahr, ist ja klar. Ist ja richtig. Ich meine, ich verliere natürlich mit Casemiro den natürlichen Sechser eines Mittelfelds mit Modric und Kroos. Fede Valverde hat ja oft dann rechts vorne gespielt statt Rodrigo. Und den nicht zu ersetzen, das haben wir gesehen, was das in der Liga bedeutet hat. 14 Punkte Rückstand auf Barcelona, die auch nicht gerade, im Moment hier die beste Mannschaft Europas sind. Und wir haben noch vier Spieltage vor uns in La Liga. Also als ich diese Aufstellung gesehen habe und die ersten Minuten sehe, Toni Kroos hat hinterher beklagt, dass diese 20 Minuten, die ersten 20 Minuten, wo sie zwei Gegentore kriegen, dass sie da das Spiel verloren hätten. Wenn sie in diesen 20 Minuten kein Gegentor bekommen hätten, dann hätten sie in den nächsten 60 Minuten wieder Gegentore gekriegt. Also es war völlig klar, Toni, also in dieser Zusammensetzung kannst du gegen derartige Weltklasse-Mittelfeldspieler, die variabel spielen, nach außen gehen, wieder nach innen gehen, immer den Weg in die Spitze suchen, sehr variabel.
Weißt du, mir fällt gerade was ein. Wie hätten die das denn gegen AS Rom gemacht? Also AS Rom jetzt zu Gast bei Man City, genau mit derselben Herangehensweise. Was wäre denn da passiert?
Ich glaube, die Zuschauer von Man City hätten den Platz gestürmt. Ich glaube, es hätte einen Platzsturm gegeben.
Da war es übrigens auch sehr laut. Also Man City Stadium of Manchester, wie es ja in der Champions League, glaube ich, heißt, ist ja auch nicht bekannt dafür, ein Hexenkessel zu sein. Da muss man sagen, das war ziemlich gut. Ja. Und in Leverkusen ganz genauso. Ja. Da war ich echt bluff gestern. Ja. Also die ersten 20 Minuten waren sensationelle toll. Stimmung in Leverkusen. Und wir reden ja gleich auch über die Auslandsvermarktung mit unserem Gast, wenn wir zum eigentlichen Thema unseres Podcasts heute kommen. Ich denke, darauf sollte die DFL mal in erster Linie gucken, dass sie in den Forderungen bringt, was bei uns los ist in, sagen wir mal, 10 bis 12 Stadien. Das ist nämlich fast weltweit, möchte ich mal sagen, in dieser Breite einmalig. Und ich glaube, von den Stars leben wir nicht ganz so sehr bei uns.
Nee.
Sagst du nichts zu. Okay.
Ja, da bin ich mal gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Und natürlich kann man sich dann immer fragen, das ist ja immer das Thema, naja, was müssen wir tun, um nicht den Anschluss zu verlieren? Da muss man sich Gedanken drüber machen, aber da muss man sich die richtigen Gedanken machen, denke ich mal. Und das geht nicht immer nur mit Investorengeld, was ich dann ganz schnell an Clubs verteile, die dann wieder teurere Spieler mit höheren Gehältern verpflichten. Ich glaube, dass das eine Sackgasse ist letzten Endes, auch für den Fußball generell. Man kann kurzfristig diesen Erfolg haben. Ich sehe das ja, wir sehen das ja in England. Da sind Gelder bis zum Geht nicht mehr unterwegs und Newcastle war nichts von zu sehen. Man City war jahrelang nichts von zu sehen. Paris war jahrelang nichts von zu sehen. Plötzlich sind die an der Spitze Europas, jedenfalls teilweise, und Newcastle wird plötzlich Dritter. Klar, aber den Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass wir den Fußball komplett aus der Hand geben. Dass das nur noch ein Spekulationsobjekt einzelner Vereine ist. Und die, und ich bin mal gespannt, was unser Gast gleich sagt. Aber dass man sich als Liga darüber insgesamt auf solidarische Art und Weise Gedanken darüber machen muss, wo wir hinwollen und nicht nur, ob dann 2, 3 Spitzenclubs dann mit den Spitzenclubs der Premier League mithalten können. Ja. Das ist ein wichtiges und interessantes Thema.
Wir stehen vor einer möglicherweise historischen Woche, denn es gibt auf jeden Fall am Mittwoch eine Sitzung bei der DFL. Worum es da geht, das besprechen wir jetzt mit unserem Gast.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
So, ihr wisst Bescheid, es geht heute bei uns in dieser kleinen Sonderfolge natürlich in erster Linie um den möglichen Einstieg von Investoren in den deutschen Fußball, sprich in die DFL. Und wir sind sehr froh, dass wir jemanden gefunden haben, der sich da nun wirklich bestens auskennt. Er war lange Manager in der Bundesliga, in Freiburg, in Augsburg, bei St. Pauli, war lange Geschäftsführer auch bei der DFL. Also ich glaube, ihr alle kennt den Namen Andreas Rettig. Wir sind sehr froh, dass er da ist und uns ein bisschen erklärt, was da eigentlich Sache ist. Schönen guten Tag, Andreas.
Hallo, grüße euch.
Ja, hallo, Andreas.
Ja, wo fangen wir an? Das ist natürlich eine Materie, die, denke ich mal, viele unserer Hörer natürlich interessiert, wo der ein oder andere vielleicht schon weiter eingestiegen ist. Der ein oder andere das aber vielleicht nur so am Rande mit quer gelesen hat. Willst du vielleicht mal anfangen, so ein bisschen die Tragweite auch zu erklären, was das am Ende bedeuten würde, wenn dieser erste Schritt gemacht werden würde? Alles nur im Konjunktiv.
Ja, naja, bevor wir über die nächsten Schritte, würde ich gerne die aktuelle Situation kurz beschreiben, damit jeder da auch auf Ballhöhe ist. Die Ausgangssituation ist ja so, dass wir im Wettbewerb sind mit den anderen Top 5 oder mit den anderen Top 4 Ligen, mit der Premier League, mit La Liga, mit der Serie A und mit Ligue 1. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, die Erlöse, die dort erzielt werden, die Premier League ist mit über 6 Milliarden Umsatz weit enteilt. Aber es geht dann um Platz 2, 3 und 4. Und da haben wir leider in den letzten Jahren an Boden verloren. Es liegt unter anderem auch daran, da kann keiner was für, Corona 2 Jahre, aber die Liga in der Bundesliga ist eben die zuschauerträchtigste und deshalb hat natürlich da auch, was die Erlöse angeht, dort im Vergleich zu allen anderen, dort das größte Loch wurde gerissen. Wir haben dann eine Situation aus der Geschäftsführung, Christian Seifert hat in seinem letzten Vertragsjahr dann auch nicht mehr die strategischen Entscheidungen treffen wollen, was verständlich ist, wenn man auf dem Absprung ist. Und dann haben wir interimistisch mit seiner Nachfolgerin Donate Hopfen jemand gehabt, der nur nach einem Jahr bereits wieder die Segel gestrichen hat. Also das nur mal vor der Klammer. Das heißt, wir sind das, was übrigens die Bundesliga plant oder einige Protagonisten forcieren, ist bereits in Spanien und auch in Frankreich umgesetzt, nämlich ein Finanzinvestoreneinstieg in der jeweiligen Liga. Die Italiener haben sie im Übrigen abgelehnt. Das heißt, wir haben dort eine Situation, dass die beiden anderen, Spanien und Frankreich, mit einem der Finanzinvestoren, es ist bekannt, ich darf ihn nennen, es ist CVC, die auch mal bei der Formel 1 dabei waren, die in Luxemburg sitzen. Und die sind, wie gesagt, da schon aktiv.
In welcher Größenordnung ist das da? Welche Größenordnung?
Die Größenordnung in Spanien sprechen wir eben in einer Größenordnung, die auch in Deutschland aktuell ist, knapp 2 Milliarden. In Frankreich sind es Größenordnungen 1,5, 1,6 Milliarden, jeweils für unterschiedliche prozentuale Beteiligungen an den Erlösen. Ja, in Spanien spricht man von 11% der medialen der Erlöse. Und in Frankreich von 13%, unterschiedliche Laufzeiten. Aber das ist schon realisiert und umgesetzt. Das führt ja auch zu einigen Stilblüten in der Frage, was beispielsweise Wüstenklassiko, also auch Supercup-Spiele in Saudi-Arabien und. Das ist natürlich alles ein Weg, der einem Fußballfan natürlich nicht gefallen kann.
Darf ich da noch mal ganz kurz einhaken? Weil du es gerade ansprichst, was Spanien auch betrifft. Siehst du da auch einen Zusammenhang der Anstoßzeiten? Das ist ja mit eines der allergrößten Themen für die Fans. Also in Spanien gibt es mittlerweile 10 Anstoßzeiten. Hat das denn deiner Meinung nach damit schon grundlegend auch mit zu tun?
Naja gut, die gab es ja auch schon, bevor der Finanzinvestor eingestiegen ist. Da muss man fair sein. Okay. Aber natürlich hat das trotzdem miteinander zu tun. Denn eines ist klar, warum sollte, wenn ein Finanzinvestor einsteigt und man alle Rahmenbedingungen lässt, wie sie sind, warum sollte denn dann plötzlich deutlich mehr Gelder generiert werden können, wenn man an den Stellschrauben, die zu verändern sind, wenn sich da nichts bewegt? Und zu Spanien noch ein Satz, da war es ein uneinheitliches Bild. Real, Barça und auch Atlético Bilbao haben unter anderem eben sich verweigert. Die sind also nicht Bestandteil dieses Vertrages geworden. Da gibt es auch noch rechtliche Auseinandersetzungen mittlerweile und das ist deshalb von Bedeutung, weil auch hier muss man leider sagen, wird ja mit der Angst der Spaltung zwischen erster und zweiter Liga operiert. Das kenne ich persönlich auch schon seit vielen Jahren, immer wenn es ums Geld verteilen ging. Auch ich habe mich damals mit Karl Rummenigge da immer überkreuzt in der Frage und dann wurde mir immer gedroht, naja, dann wird die zweite Liga halt von der Bundesliga abgekoppelt und dann sollte man sehen, wo er bleibt. Also das sind keine guten Entwicklungen und dennoch sage ich, wenn man die Situation sieht, glaube ich schon, dass man investieren muss in die Entwicklung des Unternehmens DFL, weil wir hatten bis vor einigen Jahren ja noch so einen Wettstreit der Vereine untereinander. Aber jetzt stehen im Wettbewerb nicht nur die Vereine, sondern auch die Ligen untereinander, nämlich um die Aufmerksamkeit, um Zeit, das begrenzte Gut der Zeit, besonders der Generation Z, der unter 23-Jährigen. Das ist ein harter Verdrängungswettbewerb, weil die Zeit ist natürlich endlich, ja, die ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender sich für diese oder jene Liga möglicherweise entscheidet. Deswegen muss man dort investieren, um auch den neuen Sehgewohnheiten und Konsumverhalten rechnen zu können. Das ist auch unstreitig im Übrigen in der Liga. Was ein Problem ist,
Also das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären, dass ein Teil dieser möglichen Einnahme, die man generiert dann, oder ein sehr großer Teil dafür aufgewendet werden soll, um halt beispielsweise, keine Ahnung, Plattformen, Auslandsvermarkten und so weiter voranzutreiben, ne?
Genau, ich will es vielleicht so beschreiben, es ist relativ klar bereits schon, zeichnet sich ab das Bild. Also das Modell sieht Folgendes vor. Es soll der Finanzinvestor, es gab ursprünglich 6 Finanzinvestoren, die ihren Hut in den Ring geworfen haben. Aus 6 wurden jetzt 4, 2 sind ausgeschieden. Und diese 4 Finanzinvestoren haben sogenannte unverbindliche Angebote bereits abgegeben. Die sind auch schon bewertet worden innerhalb der Deutschen Fußballliga und da ist ein Ranking entstanden. Und Ziel soll es jetzt sein, unter anderem am 24. Mai, also am kommenden Mittwoch, aus diesen 4 möglicherweise die Top 2 herauszukristallisieren, die dann in den Endpitch kommen, mit denen man dann eben halt ja abschließende Verhandlungen führt. Das Modell sieht so aus, dass, wie gesagt, mit dem Finanzinvestor und der Deutschen Fußballliga eine gemeinsame Vermarktungsgesellschaft, die nennt sich Mediaco, gegründet wird. Und die Einnahmen dieser Mediaco für die nächsten 20 Jahre aus den Bereichen nationaler Vermarktung, internationaler Vermarktung und Commercial, also das sind die Dinge, die, wenn zum Beispiel EA Sports vermarktet, verkauft wird, die Erlöse daraus aus der Zentralvermarktung, die alle zusammengenommen sind die Bemessungsgrundlage für einen 12,5%igen Anteil, den dann der ausgewählte Finanzinvestor über 20 Jahre lang erhält. Und im Gegenzug...
Ohne TV-Rechte, Andreas, ohne TV-Rechte?
Doch alle. Nationale TV-Rechte, internationale TV-Rechte und weitere Vermarktungsrechte, Commercials sogenannte. Und da wieder mal ein Gespür für Größenordnung habt, wir sprechen da momentan über jährlich irgendwo zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Euro. Und an diesen 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro PA, da erhält der Finanzinvestor dann 12,5% über 20 Jahre. Im Gegenzug zahlt er, so der Wunsch der Liga, in der Größenordnung 2 Milliarden. Und jetzt kommen die Probleme. Ja, bisher wurde ja auch immer suggeriert, die 2 Milliarden werden dann auf den Tisch gelegt und dann guckt, dass er die vernünftig verteilt in die Themen, die ich gleich erklären werde. Jetzt stellt sich raus, dass diese 2 Milliarden gar nicht in einer Tranche bezahlt werden, sondern erst in 5 Tranchen. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren werden die 2, oder die 2 Milliarden oder was auch immer dabei rauskommt bei den Verhandlungen, aber die Größenordnung, wird also nicht in einer Summe bezahlt.
Aber Moment mal, wieso? Das würde ja bedeuten, dass alle 4 sich fürs gleiche Prozedere entscheiden würden. Kann man da nicht auch mit den einzelnen Kandidaten noch verhandeln?
Nein, natürlich kann man verhandeln, das ist keine Frage. Aber die Ausschreibungsunterlage, die bekannt geworden sind, sieht eben vor, dass keiner der 4 jetzt quasi die 2 Milliarden sofort bezahlt.
Das heißt 400 pro Jahr?
Ja, und das ist noch nicht abschließend, also mir ist es nicht bekannt, ob es in gleichen Raten, aber dann wären es 400 im Jahr. Aber man muss dann direkt bedenken, vom ersten Tag an des Vertrages fließen auch die 12,5%. Das heißt, das sind ja bei den eben genannten Beträgen, die ich genannt habe, roundabout 150 Millionen, die also die Liga zurückfließen lässt. Das heißt, wenn also 400 Millionen kommen rein im ersten Jahr, wenn man mal bei der unterstellt, davon werden aber 150 schon wieder zurückbezahlt. Das heißt, auch das muss man ja schon mal sagen, das ist natürlich eine teure Verzinsung und das ist ja einer der Kritikpunkte, folgen viele weitere, nämlich Private Equity, das ist es ja hier in der Frage der Finanzinvestoren, ist die teuerste Form der Fremdfinanzierung. Und bisher wurden alle anderen Finanzierungsoptionen, also wenn ihr euch was kaufen wollt und Kredit aufnehmt, dann vergleicht er Kredite und Verbindlichkeiten und Zinssätze. Ja? Hier wird quasi dieses Instrument sich am freien Markt alternativer Finanzierungsformen, also Darlehen, Schuldverschreibungen oder Bonds oder was auch immer man da auflegen kann, wurde gar nicht in der Tiefe entverhandelt mit Partnern. Man hat von Anfang an auf diese Karte Private Equity, aus welchem Grund auch immer, gesetzt. So, jetzt haben wir die 2 Milliarden im Raum und was passiert jetzt damit? Diese 2 Milliarden sollen in 3 Töpfe verteilt werden. Das heißt, es gibt einen Topf 1 und da muss man einfach sagen, der ist auch unstreitig, was die Mittelverwendung angeht. Die Höhe gibt es schon Fragezeichen. Die Höhe sind in den Clubs mitgeteilten Broschüren oder Unterlagen sind 750 Millionen in der Größenordnung. Mhm. In diesen 750 Millionen sind auch 180 Millionen sogenannter strategischer Reserve. Also das heißt, man füllt den Topf, um gleichzeitig schon eine Reserve in der Größenordnung.
Das heißt, die sollen bei der DFL bleiben dann sozusagen, oder wie?
Wo die auch immer bleiben, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn sie, die müssen aber dann fremdfinanziert, die müssen ja dann finanziert werden. Auch auf diese Reserve müssen ja dann am Ende 12,5% letztlich indirekt ja bezahlt werden. Und in diesem Topf 1 ist es so, dass da die Entwicklung, so kann man es sagen, der Produkte, der Plattform, die aufgebaut werden soll, wo ein direktes Kundenmarketing entstehen soll, das sind viele sinnvolle Maßnahmen, also weil das, was ich eben gesagt habe, das Konsumverhalten der jüngeren Generation ist immer ein anderes. Die wollen kurz und knackige, die wollen diese TikTok-Generation, die wollen letztlich anders die Spiele konsumieren und nicht mehr 90 Minuten wie der Taktikfuchs Evalin das Spiel analysieren. So. Und,
also Digitalisierung, also Andreas, Digitalisierung, ja, aber auch die Internationalisierung, also internationale Vermarktung wäre dann inklusive bei dieser Plattform, richtig?
Ja, das ist ein, genau, es soll so besser vorbereitet werden, es soll mehr Content geschaffen werden, als auch in der, bei den Clubs, die also die Woche über quasi Kameras und Dinge zulassen, um letztlich mehr Inhalte zu schaffen, die dann auch ins Ausland transportiert werden können, um neugierig auf die Bundesliga zu machen. Also dieser erste Topf dieser 750 Millionen, die in die Weiterentwicklung und das gemeinsame Wachstum der Liga geht, nämlich aller 36, das fließt ja in keinen Club-Etat direkt, sondern fließt ja in die DFL als dienstleistende Stelle quasi, die dann daraus was machen soll. So, dagegen sagt niemand etwas, bis auf die Höhe. Der Topf 2 in der Frage soll verwendet werden, Größenordnung 450 Millionen. Der soll in Infrastruktur, in Verbesserungen der Rahmenbedingungen, ich sag mal, finanziert oder gebunden werden. Und da fängt es schon an, denn dort wird klar gesagt, wer diese Infrastruktur schon auf einem sogenannten, das ist meine Begrifflichkeit, der steht ja nirgends, aber das ist dem Sinn nach, wer also einen Goldstandard hat, und das haben ja alle international ausgerichteten Clubs, die haben ja eine Top-Infrastruktur überall, der braucht in diesem Bereich nicht investieren, den Anteil, den er daraus bekommt aus dem Topf 2, sondern der hat dieses Geld frei, eben nicht in Steine, sondern der kann schon in Beine investieren. Einer der gravierenden Kritikpunkte, weil damit natürlich bei einigen die Gelder gebunden werden in infrastrukturelle Maßnahmen, andere haben sie für Spieler frei.
Aber das ist ja völlig absurd im Grunde, oder? Also ich meine, damit geht die Schere ja allein in der Bundesliga noch weiter auseinander.
Es geht noch weiter.
Darf ich nochmal, Andreas, darf ich nochmal ganz kurz nachfragen? Was du mir bisher gesagt hast und was ich auch überall nachlesen kann, ist, dass dieser Topf 2 eigentlich so um die 900 Millionen sein soll für Infrastruktur und natürlich für diejenigen, die das nicht mehr benötigen, für Beine. Und dann hieß es, dass, du sagst jetzt 450, ich habe irgendwo 500 Millionen gelesen, dass das für Infrastrukturmaßnahmen, Nachwuchsleistungszentren, für was weiß ich was, Stadien, Nachwuchsleistungszentren
geschickt. Wir dürfen die Töpfe und die Beträge und die Verwendung nicht durcheinander schmeißen. Ich sage, das, was ich sage, ist der letzte Stand, der aktuell den Clubs am 12. und am 15., also in dieser Woche, mitgeteilt worden ist. Und das alles andere waren, die Töpfe haben sich ja auch schon mal verändert, um das auch klar zu sagen. Aber der letzte Stand, das ist der den Clubs jetzt mitgeteilt worden ist, als Grundlage für ihre Entscheidung nächste Woche, ist der, wie ich gerade gesagt habe, 750 Topf 1, 450 in Topf 2 und in den Topf 3, der nennt sich eben jetzt nicht mehr Topf 3, sondern Topf 2.2, der nennt sich Stabilität und Qualität. Und da in diesem Topf sind 800 Millionen vorgesehen. Und in diesen 800 Millionen, die werden geteilt auf 500 Millionen, die quasi als Ausgleich geschaffen werden sollen für die 12,5%ige Abgabe. Das muss ich erklären, sonst versteht man es nicht. Das heißt, ab dem ersten Jahr, habe ich ja eben gesagt, werden ja schon 150 Millionen zurückgeflossen, fließen ja zurück in der Frage. Und damit man den Clubs in der Anfangsphase nicht quasi das Geld, die 12,5% wegnimmt und sie dann schlechter gestellt werden, wird quasi aus diesem Topf, solange bis eine Art Break-Even erreicht ist, quasi das Niveau des Vorjahres gespeist. Das ist quasi so ein Finanzierungsinstrument. Und jetzt kommt dann der nächste hart umkämpfte Topf, das sind nämlich die 300, das sind die von dir genannten, Ewald, in den Sport. Und da sagt man frank und frei, ja, das ist zur freien Verfügung für den Sport, 300 Millionen. Und diese 300 Millionen setzen sich zusammen aus 275 Millionen, die quasi zur freien Verwendung sind. Und jetzt Achtung, aber auch nur für die Clubs, die gesund sind, die also ein positives Eigenkapital nachweisen können. Das heißt, also der FC Schalke mit Verlaub oder Hertha oder wie sie alle heißen, werden da schon mal ein Problem haben, das Geld dann eben für den Sport, sondern die müssen einen Teil, den Großteil, das ist noch nicht, glaube ich, abschließend besprochen, müssen aber in die Schuldentilgung nehmen und steht dann nicht frei für den Sport. Und 25 Millionen werden quasi gebunden für die Drittliga-Absteiger, quasi so eine Art Fallschirm. Was auf den ersten Blick ja erstmal löblich erscheint, ist auf den zweiten Blick natürlich eine eklatante Wettbewerbsverzerrung für die Drittligisten. Und da darf ich auch was Aktuelles zurufen. Es ist jetzt, heute an diesem Wochenende, ist ein Schreiben von mindestens, glaube ich, 11, 12, vielleicht sogar mehr Clubs der dritten Liga an DFB und DFL ergangen, in dem dort Aufklärung erwünscht wird über diese Dinge. Denn eigentlich muss man ja auch mal klar sein, die Clubs der dritten Liga wissen von alledem ganz wenig. Also in der Frage, wie das verteilt wird, wie der Prozess gesteuert wird, was passiert. Und das immerhin sind ja von denen Drittligisten, die heute dabei sind, sind ja mindestens zwei, vielleicht drei ab 1.7. Jahr in der DFL. Ja, das heißt, und der Prozess, und das ist ein weiterer Kritikpunkt, es soll am 24.5. stimmen noch Vertreter ab, die möglicherweise eine Woche später gar nicht mehr in der DFL sind. Ja. Ja, also auch das kommt hinzu. Und deshalb, das ist aber auf der Kritikebene gleich nochmal zusammengefasst, kommt das. Aber hier will ich nur sagen, auch da ist es natürlich ein Problem, weil hier wird wollen die Entscheidungsträger, die das mit aller Macht, mit aller Gewalt durchdrücken wollen, dieses Finanzierungsmodell, halten hier den Vertretern der zweiten Liga eine Wurst hin, nach dem Motto, guck mal hier, hier kriegt ihr auch noch was, um sie positiv zu stimmen. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht in Ordnung und ruft auch bei einigen bereits Kritik hervor, nicht nur bei den Drittligisten.
Du hast ja geschildert, dass jetzt da ja in dieser Woche auch nochmal durchaus aktuelle Veränderungen durchgeführt worden an diesen Papieren. Es gab ja nun eigentlich den Stand, dass in diesem dritten Topf der alte Schlüssel sozusagen greifen wird. Hat sich daran etwas verändert oder wird es so sein, dass aus diesem Topf die Bayern trotzdem am meisten kriegen und die zweite Liga, keine Ahnung, von insgesamt 100%, 20%?
Naja, man muss mittlerweile sagen, es wäre schön, wenn der Schlüssel in einigen Bereichen so bliebe, aus Sicht einiger Zweitligisten oder auch aus Sicht einiger Bundesligisten, denn es ist noch schlecht, es wird wahrscheinlich noch schlechter. Und zwar deshalb, weil in einer Berechnungsgrundlage, die vorliegt, wird nach dem, ich sag mal, nationalen plus internationalen Verteilerschlüssel, die zusammengenommen, der Anteil berechnet. Das heißt, wenn man sich mal das auf der Zunge zergehen lässt, bisher ist es so, dass bei der internationalen, aber wir haben ja zwei Töpfe, ja, auch das muss man leider kennen, die Historie halt zu wenig. Es gab früher, nur einen einzigen Topf Medienerlöse. Egal ob national, international, die wurde alles aus einem Topf bestritten. Und aus diesem Topf wurden zwei Töpfe, einen nationalen, einen internationalen. Aus diesem internationalen wurden die Bedingungen für und die Kuchenstücke für die Zweitligisten immer, immer kleiner. Und damit man ein Gespür für Größenordnung bekommt, ich sage mal von ungefähr 150, 160 Millionen Auslandserlöse, bekommt die zweite Liga genau 8 Millionen, aber alle zusammen. Alle 18 Vereine der zweiten Liga bekommen 8 Millionen Euro. So, damit wir mal wissen, wo wir da stehen. Und jetzt ist es so, dass am Ende dann bei den Berechnungen, die vorliegen, es so aussieht, dass auch die internationalen Kriterien mit einfließen. Und das würde natürlich dann auch bedeuten, dass innerhalb der Liga das Spreizverhältnis, das ist das, was du eben, Michael, gesagt hast, richtigerweise, die Schere wird noch mal weiter auseinandergehen, ja, in der Frage. Und ich muss ehrlich gestehen, mir fehlen die Worte, man kann diesem Modell nicht zustimmen. Ja, also wer das sich mit Ruhe durchliest und anschaut, und es geht ja noch weiter. Weil wenn der Business Case, der transportiert worden ist an die Clubs, und ich habe mir angeschaut, da wird suggeriert, man schafft bis zum Jahre 2031, würde man von bisher die 1,3, 1,4, was ich eben gesagt habe, Milliarden im Jahr erlösen, würde man steigern können auf 2,6 Milliarden bis 2031.
Wie soll das denn gehen?
Naja, die Frage wird nirgends besprochen, sondern es werden Annahmen getroffen. Aber wenn, jetzt tun wir mal so, und es würde so kommen, es wird ja ein durchschnittliches Wachstum von 7,5% im Jahr unterstellt. Das würde aber in der Konsequenz ja bedeuten, dass natürlich bei dem alten Verteilerschlüssel weiter vorangeschrieben geht die Schere ja nochmal überproportional auseinander. Denn ist ja klar, wenn deutlich mehr noch verdient wird, geht die Schere ja, dann kann man, glaube ich, gar nicht mehr von der Schere sprechen, dann fehlt das Arretieren an den Seiten. So, das heißt, auch das ist ein Wahnsinn, was da passiert. Und es kommt ja noch was hinzu. Jetzt kommt noch ein ganz anderer Aspekt. Jetzt tun wir mal so, jetzt würde alles durchlaufen. Jetzt kommt mehr Geld in die Clubs und die Spielergehälter steigen. Das wird ja unweigerlich der Fall sein. Das heißt, du hast ein erhöhtes Gehaltsniveau in der Frage. Dieses Gehaltsniveau, ja, ich sag mal, trägst du dann aber die nächsten Jahre mit vor dich her. Aber du hast 12,5% weniger Erlöse, weil du die ja abgeben musst. Ja?
Ja.
Das wird ein weiteres Problem sein. Und deswegen kann ich wirklich immer nur appellieren, diesem für mich unausgegorenen Vorschlag, der nur auf kurzfristige Erlössicherung aus ist, nicht zuzustimmen. Es ist für mich unverantwortlich, was da momentan passiert. Und deshalb hoffe ich wirklich, dass viele dann am Ende am Mittwoch auch richtigerweise dann auch diesen Antrag ablehnen.
Kannst du da mal Ross und Reiter benennen oder ist das schwierig? Weil ich meine, das muss ja irgendjemand auch vorangetrieben haben. Und wenn wir darüber gesprochen haben, dass das ja momentan eher, sagen wir mal, Übergangslösungen sind in der Geschäftsführung bei der DFL, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, wieso da jetzt so ein Tempo reinkommt?
Ja, das ist auch das ist eine berechtigte Frage und darauf zielt ja auch unter anderem der St. Pauli-Antrag an, der jetzt noch fristgerecht und vor der Versammlung ja noch gestellt worden ist, der genau auch diesen Aspekt der Zeitachse ins Feld führt, nämlich der Mitgliederversammlung am Mittwoch wird der FC St. Pauli vorschlagen und hat den Antrag gestellt, tatsächlich diese Phase der weiterführenden Gespräche und diese auszusetzen und zu verschieben bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Man muss sich mal vorstellen, wir haben ja eine ordentliche Mitgliederversammlung im August des Jahres. Bis dahin in aller Ruhe die Dinge vorzubereiten, dann auch mit den neuen Lizenznehmern, also das Beispiel, was ich eben gesagt habe, ist entscheidend noch, alte Lizenznehmer, die dann abgestiegen sind, neue kommen hinzu, sind nicht im Thema drin. In so einer strategisch weitreichenden Entscheidung macht gar keinen Sinn. Deswegen halte ich diesen St. Pauli-Antrag für klug und clever gestellt. Bis dahin ist auch die Geschäftsführung, auch die Reihenfolge ist verkehrt. Also hier eine solche Entscheidung zu treffen, in dem Wissen, man keine bestellte Geschäftsführung hat, die am 1.7. Verantwortung trägt. Also ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann in der Frage. Und deswegen denke ich, hat der St. Pauli-Antrag meiner Meinung nach eine große Chance, am Mittwoch positiv entschieden zu werden. Da reicht die einfache Mehrheit meiner Meinung nach. Während bei dem Investoreneinstieg, weil es eine solch wichtige und strategische Entscheidung ist, ist eine sogenannte Zweidrittelmehrheit erforderlich. Und jetzt auf die Frage noch zu beantworten, wer kommt auf sowas und wo sind die Treiber? Leider ist es so, dass wir viele Vereine haben, die eben mit dem Rücken zur Wand stehen. Wenn man natürlich dann die Wurst vorgehalten bekommt, nach dem Motto, kurzfristig mehr Geld zu bekommen, dann ist die Versuchung groß. Aber ich sage ganz klar, dass hier die Managementfehler der Vergangenheit, ja, mit neuem, frischem Geld geheilt werden soll, ist kein vernünftiger Weg in der Frage. Und deshalb ist das auch aus meiner Sicht auch abzulehnen.
Es ergeben sich ja eine Unmenge von Fragen bei der ganzen Angelegenheit. Ich würde gerne nochmal bei den Töpfen und bei dem Modell ein bisschen genauer nachfragen. Ich habe mich so ein bisschen mit dieser spanischen Geschichte beschäftigt. Da ist es ja ein bisschen anders. Die haben das ja sogar für 50 Jahre abgegeben. Und die reden immer von 11%. Es ist aber auch 11% Vermarktung und 11% TV-Rechte. Ob das jetzt, gut, wenn es die gleiche Summe ist, dann ist es ja auch egal, ob es in einem Topf ist oder in verschiedenen Töpfen. Also, für mich stellt sich die Frage, ob wirklich sämtliche Vermarktungseinkünfte aller DFL-Clubs in diesen 12,5% drin sind, also TV, Merchandising, alles Mögliche. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die sich mir stellt, ist, wie man das denn überhaupt handeln will. Du hast gerade richtigerweise gesagt, das kann nicht sein, dass man das jetzt entscheidet, obwohl noch keine neue bestellte Geschäftsführung ist. Und man hätte im August auch neue Clubs. Wenn man aber eine Entscheidung über 20 Jahre trifft, dann könnte ich genauso gut sagen, ein Jahr später hast du vielleicht schon wieder andere Clubs, bestimmte nicht mehr dabei, neue kommen hinzu. Wie willst du das handeln? Wenn du Geld bekommst, was du in 3, 4, 5 Jahren erst ausgeben sollst, kann ja nicht sein. Du bekommst Geld, gibst es aus und auf einmal bist du nicht mehr in der DFL. Was heißt das? Dann müssen andere die 12,5% bezahlen, die das Geld gar nicht gekriegt haben. Richtig?
Ja, aber das ist genau richtig. Also ich komme genau, das ist ein weiterer Kritikpunkt. Ich will erst mal den ersten Punkt sagen. Es geht nicht um Merchandising, Ewald, sondern es geht um Commercial. Das heißt, das sind Rechte der Zentralvermarktung. Das sind also jetzt nicht das Fan-Trikot oder sowas. Das
Also Merchandising ist ja bei den Clubs selber.
Das bleibt bei den Clubs selber.
Ist klar.
Das war nochmal zur Klarstellung. Nein, aber das andere ist in der Tat ein zu Recht gemachter Hinweis von dir, weil ich sag mal, wenn das System sauber und ich sag mal, die Lasten im Sinne der Generationen richtig verteilt würden, müsste man die 2 Milliarden über die Laufzeit der Rückzahlung ratierlich auszahlen. Weil damit wäre gewährleistet, dass in jedem Jahr quasi die Kuchenstücke verteilt werden. Und wer in den 20 Jahren eben halt 20 Mal dabei ist, der kriegt auch 20 Mal, logischerweise. Ja. Aber hat auch 20 genau. Mal 12,5% abgezogen bekommen. Das ist aber nicht gemacht. Und deswegen ist das eine weitere Schwachstelle. Weil ich habe ja eingangs gesagt, es werden 5 Jahre lang, wird jetzt einbezahlt oder werden die Tranchen ausgeschüttet. Und deswegen verstehe ich jetzt auch, dass die Drittligisten quer im Stall stehen. Denn das passiert, jetzt passiert Folgendes. Es werden 5 Jahre Gelder bezahlt. Und wenn jetzt von heute an gerechnet im 6. Jahr die Aufsteiger in die 2. Liga haben keinen Euro bekommen aus diesem Topf, werden aber ab dem 6. Jahr mit 12,5% der Abzüge belastet. Ja? Das verstehe ich natürlich in der Frage. Und es wird argumentiert, das ist das Argument der Gegenseite nicht vorenthalten, es wird argumentiert, dass ja die Erlöse steigen und dass am Ende durch diese Investitionen die Erlöse insgesamt auf einem deutlich höheren Niveau sind und quasi dann letztlich auch das über diesen Weg der Mehrerlöse in Gesamtheit kompensiert werden können. Also mich überzeugt das überhaupt nicht in der Frage. Genauso wenig wie die Frage, was ist denn eigentlich bei einem späteren Weiterverkauf? Ja, auch das ist noch nicht abschließend geklärt. Denn eines ist klar, ich habe mich da auch mit Finanzinvestoren beschäftigt und unterhalten, die sagen alle, also sie halten es für sehr unwahrscheinlich, dass der Finanzinvestor der heute das den Deal macht, dass der tatsächlich 20 Jahre lang der gleiche bleiben wird. Die haben in der Regel Exit-Szenarien nach 8 bis 10 Jahren und machen dann nochmal Geld daraus, indem sie quasi dann ihr Asset verkaufen. Wissen wir dann, wer dann an Bord kommt? Haben wir dann Einfluss auf die Geschäfts- oder auf die Finanzinvestoren, wenn die verkauft werden, quasi von Finanzinvestor an Finanzinvestor? Keine Ahnung, ja. Und von daher denke ich, das ganze Thema ist aus meiner Sicht unausgegoren, unsolidarisch und ungerecht. Und deshalb kann es aus meiner Sicht nur eines geben, Geld von einem Investor zu nehmen, in An- und Abführung, ja, besser noch, sich anders zu finanzieren, in der Frage, den preiswerter als 12,5% und Geld in die Wachstum, in das Wachstum der Liga zu stecken, Wachstum zu finanzieren, ist doch völlig in Ordnung. Und die Weiterentwicklung der Liga, nachhaltiges Wachstum, ja, alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo Gelder vorgezogen werden, die dann einzelnen Clubs mit einem unsolidarischen Verteilerschlüssel zugeführt werden sollen, also das muss ich ehrlich sagen, das verstehe ich, wer will.
Ist es nicht auch eher so, dass da einmal ganz kurz noch eine Frage zu stellen, vielleicht auch ein bisschen suggestiv, aber es gibt ja nun durchaus die Gerüchte, dass in der Liga die Panik umgeht, dass gerade die Erlöse im visuellen Bereich, sagen wir mal, ab der nächsten Rechteperiode eher nach unten gehen werden, ja, für den nächsten Vertrag, dass man eher damit rechnet, dass es weniger Einnahmen werden als mehr, ziemlich berechtigt, glaube ich. Ist das nicht in erster Linie dann auch Panik von vielen, die genau diese Situation vor Augen haben und deshalb jetzt an das Geld wollen?
Das kann ein Erklärungsansatz sein, wobei ich teile die Auffassung, ich bin jetzt auch kein Experte, der den Medienmarkt in der Perspektive seriös beurteilen kann. Aber ich denke, es gibt sicherlich Gründe dafür, die ein Stagnieren des nationalen Marktes dafür Gründe anzuführen. Auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar, gibt es Erhebungen. Und im Übrigen der Business Case, der uns hier oder dem Verein vorgelegt worden ist, der spricht ja von einer Wachstumssteigerung jedes Jahr in der Frage. Also, das heißt, und Finanzinvestoren sind nicht bekannt dafür, dass sie, ich sage jetzt mal, einfach mal so irgendwo Geld hinterlegen und sagen, macht was draus, sondern die haben den Markt.
Aber wer hat denn diesen Plan erstellt? Ist das eine Analyse, die Investoren so gemacht haben, oder ist das eine Analyse, die DFL so erstellt hat? Das ist ja die Frage.
Nach meinen Informationen ist das ein Business Case, der im Zusammenspiel zwischen der DFL und externen Beratern, nicht der Finanzinvestoren, externen Beratern erstellt worden ist. Und ich denke schon, dass Medienrechte oder Live-Rechte, so muss man es ja sagen, schon eine gewisse Werthaltigkeit haben. Ja? Das denke ich schon. Das wird auch ein bleibender Wert, hochwertig bleiben. Aber ich kann keine Prognose abgeben in der Frage. Und nur alleine die Tatsache, dass hier diese großen Finanzinvestoren alle dafür um diesen Deal kämpfen, zu den, finde ich, für sie besonders günstigen Konditionen, spricht für sich.
Wenn ich mir das Ganze so anschaue, Michael, du hast es gerade gesagt, das könnte ein Argument sein, dass man Angst davor hat, das Geld TV-Rechte einbrechen und man deswegen jetzt noch etwas haben möchte. Aber wenn die DFL von einem Wachstum ausgeht, von einer Einkommenssteigerung, dann kann das doch nur mit dieser eigenen Plattform, mit der Digitalisierung und mit der Internationalisierung zusammenhängen. Denn da gibt es ja offensichtlich noch Luft nach oben. Auf nationaler Ebene glaube ich, dass man eher das Ende der Fahnenstange erreicht hat mit diesem TV-Vertrag. Aber wie soll denn ein Wachstum auf internationaler Ebene und durch all diese digitalisierte Plattformen entstehen, wenn das Geld nicht sofort gezahlt wird? Oder soll dieser Topf 1, wo es ja um genau diese Punkte geht, diese 750 Millionen, soll der sofort ausgezahlt werden, dass man dort sofort so etwas aufbauen kann?
Ja, ich denke, dass das erste Geld natürlich für den Aufbau und der Entwicklung des Produktes eingesetzt wird. Das ist ja, glaube ich, auch klar. Und dagegen hat ja auch keiner was. Ich frage nur, wofür braucht man dann einen Finanzinvestor? Das Geld können wir uns woanders preiswerter besorgen in der Frage.
Klar.
Und außerdem sage ich, gibt es ja auch ein paar tatsächlich limitierende Faktoren in der Auslandsvermarktung, für die gar keiner was kann. Weder Herr Seifert in der Vergangenheit, noch Frau Hopfen, noch der zukünftige oder die zukünftigen Geschäftsführer. Nämlich die Frage, angefangen von der Sprache, Englisch sprechend, Spanisch sprechend weltweit, über die, ich sage jetzt mal, geschichtliche Entwicklung, Kolonialzeit hätte ich bald gesagt, die Engländer, dann dass viele deutlich früher in den Märkten waren, als wir das bei uns der Fall war. Wir haben die Entwicklung jahrelang verschlafen. Oder auch das gehört zur Wahrheit, das spannende Meisterschaftsrennen, ja, in der Frage, ob es jetzt nun in Spanien war, wo es zumindest mal zwei ernsthaft, man sieht ja, wie wir hier in Deutschland danach lechzen, mal am vorletzten Spieltag den Meister noch nicht zu kennen. Die Premier League und andere haben dort ganz andere, mit anderen Funden zu wuchern. Und da fehlt mir einfach der Glaube, dass in Kenntnis dieser veränderten und schlechteren Rahmenbedingungen plötzlich, nur weil der Finanzinvestor dabei ist, Milch und Honig fließen soll. Ich weiß nicht, wo das herkommen soll.
Und dann haben wir noch nicht über die aktuelle, jetzt haben wir noch nicht mal über die aktuelle Situation, was die Qualität der Liga betrifft, gesprochen. Das sehen wir aus Deutschland raus, denke ich mal, noch ganz anders, als das weltweit gesehen wird. Wenn wir dann nochmal gucken, wer möglicherweise in die Bundesliga aufsteigt, da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, wie man da großartiges Wachstum erreichen will.
Ich sage jetzt mal, das ganze Geschäftsmodell ist, glaube ich, getragen von der Sorge, das klang eben auch schon mal an, der einiger Clubs zu sagen, Mensch, wo geht die Reise hin? Ja, wollen wir nicht auf Sicherheit jetzt Gelder, ich sag mal, vereinnahmen? Und ich sage es mit Augenzwinkern und nach mir die Sinnflut. Denn eines ist klar, viele der Entscheidungsträger, die diese wegweisende Entscheidung treffen, werden in 15 Jahren nicht mehr an ihrem Platz sitzen, an dieser Position. Und deswegen halte ich auch das in der Frage für ja kritikfähig, nämlich zu sagen, die Bundesliga muss, oder der DFL andersrum, muss ich sagen, die DFL muss eher denken wie ein Familienunternehmen und nicht in diesen kurzfristigen Zeitachsen von angestellten Fußballmanagern. Die DFL hat die Aufgabe, hier, ich sage jetzt mal, auch einen Wettbewerb, die Integrität des Wettbewerbs sicherzuhalten und die Ausgeglichenheit des sportlichen Wettbewerbs vor allen Dingen und die Stabilität, ja, dafür Sorge zu tragen.
Das würde ja bedeuten, dass man die Gelder komplett anders verteilen müsste, gerade wenn man jetzt frisches Geld kriegen sollte. Auch das geht ja aus dem, was vorliegt, nicht vor.
Ja, das wäre
genau so. Jetzt weiß ich wieder, was ich eben sagen wollte, Leute. Dieses, was du eben gesagt hast, du wusstest, vielleicht ist es nicht ganz klar, wie diese Tranchen aussehen sollen, aber es macht doch keinen Sinn, wenn man das gesamte Geld, was nur die DFL nehmen soll für die Digitalisierung und Internationalisierung, wenn man das sofort auszahlt und alles andere nicht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn es in 5 Tranchen ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die erste Tranche sofort nur in die DFL geht und kein einziger einzelner Club für sich etwas bekommt. Und wenn man das dann so machen würde, dann hat das ja für die Entwicklung der einzelnen Clubs überhaupt keine Relevanz, sondern nur für die Internationalisierung.
Ja, das wird möglicherweise auch nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. Also ich sage jetzt mal, genau wie das Verhältnis jetzt ist, vielleicht 750 Millionen zu 450 Millionen zu 800 Millionen. Vielleicht werden auch so die Tranchen, wenn die 400 Millionen zuerst bezahlt werden, du hast ja völlig recht, du wirst ja auch nicht sofort, ich habe ja eben sogar schon von einer strategischen Reserve von 180 Millionen gesprochen in der Frage. Und du wirst ja auch Investitionen, die werden ja auch nicht direkt alle fällig, sondern das geht ja auch, ist ja ein aufbauender Prozess. Ja, du musst ja auch beim Hausbau, hast du ja auch nach und nach quasi Zug um Zug Leistungen, die du bezahlen musst. Das heißt, da denke ich schon, das wird man organisieren können. Da sehe ich nicht das Problem. Ich sehe nur nicht die Notwendigkeit, außerhalb des Topfes 1 überhaupt weitere Töpfe zu bilden. Das erschließt sich mir überhaupt nicht.
Und es ist so, dass, um das nochmal klar zu machen, der nationale Schlüssel, der ja sowieso schon immer mal wieder zu Kritikpunkten geführt hat, insbesondere bei den kleineren Clubs, wäre im Moment bei dem, was jetzt geplant ist, noch um einiges besser als das, was dann auf die Clubs zukäme, weil der nationale Schlüssel zumindest, weil die Integration des internationalen Schlüssels zu einer Verschlechterung führen würde.
Ja.
Richtig?
Ja, genau. Genauso ist es. Und es wird versucht, ein wenig zu heilen. Ich habe eben gesagt, mit der Wurst, die man auch den Zweitligisten vor die Nase hält, die zweite Liga soll auch einen Sonder, Betrag bekommen aus dieser Verteilung, die soll rausgenommen werden, um sie etwas besser zu stellen als der originäre Verteilerschlüssel inklusive des internationalen internationalen Berechnungen. Das ist aber alles aus meiner Sicht hinterm Komma. Ja, es bleibt bei dieser Unwucht. Es bleibt bei dieser Unwucht, dass am Ende ein Spreizverhältnis entstehen wird, was tatsächlich das, die Tabellensituation zementiert, wie wir sie bereits jetzt kennen.
Lass uns gucken, wie es weitergeht. Also am Mittwoch ist diese Versammlung anberaumt, die wird ja wohl auch stattfinden. Dann wird vielleicht relativ zeitnah der St. Pauli-Antrag verhandelt, müsste ja eigentlich sogar als erstes gemacht werden, wenn es Sinn machen soll. Gehen wir mal jetzt einfach vom Fall aus, es würde eine Zweidrittelmehrheit geben für den Antrag. Wie wird es dann weitergehen, deiner Meinung nach?
Ja, dann wird die Geschäftsführung, die Interimsgeschäftsführung, Legi Hellmann, also Legi Freiburg, Hellmann Frankfurt, sind damit beauftragt dann und haben das Go quasi in die Verhandlungen und die Gespräche mit den Finanzinvestoren einzusteigen. Ihnen quasi eine sogenannte Phase 2 nennt sich das, dann die Bücher zu öffnen, Verhandlungen über die Transaktionsdokumente zu führen und. Also und Entgegennahme der verbindlichen Angebote. Das heißt, dann wird es ernst in der nächsten Phase, aber es ist dann, so wird es natürlich vorgegaukelt, immer noch keine Entscheidung getroffen, dass man es macht. Aber eines ist ja klar, das löst ja auch Kosten jetzt aus dann, ja, in der Frage. Und wenn man am Mittwoch Ja sagt in der Frage, dann den Prozess nochmal zu stoppen später, da fehlt mir der Glaube. Und deshalb kann ich nur wirklich appellieren, dem St. Pauli-Antrag zuzustimmen, nämlich die mehr Zeit zu gewinnen, die Geschäftsführung zu bestellen, die neue, die dann Herr des Verfahrens ist und dann mit einer ganz anderen Transparenz und Zahlen und Fakten dann auch den Prozess weiter fortzusetzen.
Das heißt, wenn 24 Clubs am Mittwoch zustimmen würden, diesem Modell, dann wäre eine Zweidrittelmehrheit von 36 Clubs erreicht und der Prozess nimmt seinen Lauf.
Korrekt.
Und dann müsste man irgendwann gegebenenfalls wahrscheinlich das endgültig verabschieden und das dann wieder mit einer Zweidrittelmehrheit?
Genau, es würde dann nachdem der 24. Mai, Ampeln würden jetzt auf Grün stehen in unserem Beispiel, dann würden die Geschäftsführer alle Verhandlungen, alle Gespräche, alle rechtlichen Dinge, alle Voraussetzungen schaffen dafür, dass dann der Mitgliederversammlung, man würde wahrscheinlich eine neue außerordentliche einberufen, dann das Verhandlungsergebnis wird dann vorgestellt, dass man möglicherweise die Wahl zwischen A und B. Und dann würde erneut abgestimmt, ob die Verträge unterzeichnet werden können, ja oder nein.
Aber dann ist
aus meiner Sicht das Kind in den Brunnen.
Was hast du denn für ein Stimmungsbild? Was hast du für ein Stimmungsbild aus der Liga oder aus den Ligen?
Also ich bin natürlich da, wie man ja unschwer erkennt, nach meiner Interpretation, ein klarer Gegner dieses Deals. Ich merke in den letzten Tagen, je mehr und intensiver die Clubvertreter einsteigen und eintauchen und Fragen stellen, desto kritischer werden sie. Also meine Prognose ist, dass die Zweidrittelmehrheit nicht erreicht wird.
Aber wenn sie jetzt erreicht würde, Andreas, du hast dann gesagt, dann kannst du es nicht mehr stoppen. Dann habe ich das richtig verstanden.
Ja, eben. Du kannst es natürlich,
das meine ich doch.
Also, natürlich kannst du es formal stoppen, aber das ist ja eine Mogelpackung. Also wer jetzt Ja sagt zu dem Prozess in der Frage dann auch, da werden ja auch Kosten ausgelöst, da geht es ja dann schon um richtig Geld auch, ja, und da werden ja Weichen gestellt, also und was soll denn dann sich noch so deutlich ändern? Ja, die Rahmenbedingungen sind ja dem Grunde nach klar. Warum sollte dann jemand später, nachdem Geld verbrannt worden ist und wir 2 Monate weiter sind, dann plötzlich Nein sagen?
Naja, aber zumindest ist es so, wenn wir jetzt angenommen im August die turnusmäßige nächste Mitgliederversammlung haben, da könnte ja zwei, drei andere Clubs zum Beispiel dabei sein, die aus dem Zweitliga-Bereich nach oben kommen.
Ja, aber deswegen ist es ja jetzt schon, du hast völlig recht, Ewald, aber deswegen ist es genau das, spricht ja auch wiederum für den St. Pauli-Antrag. Warum müssen wir jetzt bei alter Besetzung am 24. nächsten Mittwoch das übers Knie brechen? Warum?
Naja, also ich habe ja eben schon gesagt, im Grunde genommen, du hast einerseits recht, andererseits wäre auch eine Entscheidung im August mit den 36 Clubs, die dann da wären.
Ja gut, irgendwann musst du natürlich eine Entscheidung treffen, das ist ja auch klar.
Na klar, du musst eine Entscheidung treffen, das ist ja klar, aber ob du jetzt die drei...
Ja, aber Ewald, aber ich sage nochmal, die Rahmenbedingungen, so wie sie jetzt sind, werden auch... egal bei welcher Zusammensetzung, immer unsolidarisch sein und nicht in Ordnung sein. Deswegen sage ich, habe ich das Vertrauen und die Hoffnung, dass wenn der Prozess nochmal etwas anders aufgemacht wird, dass es am Ende eben nicht dazu kommt. Und deswegen sage ich ja ganz klar, du hast ja recht, Ewald, deswegen sage ich ganz klar, wir brauchen Topf 2 und 3 gar nicht, sondern wir brauchen nur den Topf 1 in die Entwicklung des Produktes und der Perspektive, die 750 Millionen oder wie viel es braucht, weil das ist egal, welche Zusammensetzung ist, jeder profitiert davon, wenn das Produkt Bundesliga mehr wert ist.
Gut, für mich noch eine Frage, die ganz wichtig ist. Bitte ganz kurz nochmal die Frage, was wirst du sicherlich auch wissen, wann wird die neue Geschäftsführung der DFL bestimmt werden? Ist das absehbar?
Ja, das kann ich nicht abschließend bewerten. Nur es ist natürlich Druck auf dem Kessel. Ich denke, dass hier ganz sicher noch in den nächsten 6-8 Wochen die Entscheidung getroffen werden muss. Also bis, weil es müssen auch die Vorbereitungen getroffen werden. Auch was, es muss ja jemand der Herr des Verfahrens sein, was den nächsten Medienvertrag angeht, liebe Leute. Also der jetzige Vertrag, der läuft ja noch 2 Jahre, ne? Also 23, 24, 25.
Ja,
und die Option des nächsten Medienvertrages soll im Frühjahr 2024 sein. So, das ist von heute angerechnet weniger als ein Jahr. Das heißt, auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der zur Eile ruft. Deswegen, ich würde es mir wünschen, um Klarheit zu bekommen, dass hier ganz schnell eine Entscheidung getroffen wird.
Gibt es da schon Kandidaten, ohne dass du sie nennst? Höhö? Von außen, von innen?
Ja, was ich höre, das ist Flurfunk und da möchte ich mich nicht dran beteiligen, das kann ich nicht substanziell unterlegen, da will ich nichts zu sagen.
Okay.
Ewald, hast du noch Fragen?
Also, wenn ich das, noch ganz kurz, du würdest also dafür plädieren, dass diese Investition in Digitalisierung, Internationalisierung, in den Ausbau der Möglichkeiten der DFL, die allen Clubs zugutekommen, dass man das auch bei der Bank aufnehmen könnte. Denn ich habe ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir im Moment bei 12,5% Zinsen stehen, das sehe ich richtig, oder? Genau. Auch inklusive Tilgung nicht.
Nein, aber deswegen sage ich ja, das ist in der Frage abschließend vielleicht ja zu Investitionen in nachhaltiges Wachstum, was der Solidargemeinschaft, der Entwicklung des Produktes kommt, ja. Nein zu einem Finanzierungsmodell Private Equity mit den bekannten Konditionen 12,5%. Und vor allen Dingen dieser unsolidarischen Verteilung der Töpfe 2 und 3, das darf nicht passieren.
Das ist doch ein guter Abschluss, wie ich finde. Wenn Ewald, du damit leben kannst, würde ich sagen, können wir Andreas mal ins Wochenende langsam schicken, oder?
Ja, vielleicht ein Satz noch, deine Einschätzung. Mein Eindruck in den letzten Jahren und auch die Zahlen, die ich dazu gelesen habe, ist immer dann, wenn ich einen höheren Etat habe und ich erinnere an die Premier League, du weißt ganz genau, was dort für Gehälter gezahlt werden, sind erhöhte Summen, die ich nicht in Infrastruktur, in Nachwuchsleistungszentren, in was weiß ich was stecke, sondern in Gehälter von Spielern und in meinen Etat fast immer mit einem Anstieg des Gehaltsniveaus verbunden, sodass ich im Grunde genommen in den letzten Jahren national und auch international immer höhere Gehälter zahle. Und ich weiß nicht, was das für die Qualität und für die Entwicklung einer Liga bringen soll. Kann das sein?
Ja, du hast recht. Und deswegen brauche ich gar nichts hinzuzufügen. Genauso richtig beschrieben. Es kommt immer mehr Geld rein, aber damit ist nicht automatisch eine Leistungsverbesserung eingekauft, sondern mein von mir sehr geschätzter Kumpel Herbert Bruchhagen hat immer gesagt, die Flut hebt alle Boote. Und das heißt
genau
im Klartext, das heißt, ja, und damit ist alles gesagt.
Naja gut, also ich plädiere seit langem dafür, dass wir vielleicht es mal hinkriegen könnten, unsere Ausbildung so zu perfektionieren, dass wir nicht die super teuren Spieler irgendwo holen müssen, sondern dass wir sie vielleicht hier vor Ort haben. Und ich glaube, dass da viel mehr Luft als nach oben ist, als noch mit noch mehr Geld noch teurere Spieler mit noch mehr Geld dazu zu verpflichten.
Aber Ewald, das war unser Ansatz. Ich habe damals ja vom damaligen DFB-Präsidenten Meyer Vorfelder genau diese Aufgabe übertragen bekommen im Jahre 2000. Erinnert euch, als wir 98 ja. WM Frankreich am Mond lag, 2000 Europameisterschaft Niederlande, Belgien, Desaster. Und wir gesagt haben, wir müssen jetzt umdenken. So, und mir wurde dann die Verantwortung übertragen, die als Vorsitzender der Kommission für die Gründung der Leistungszentren. Dann haben wir wirklich mit vielen guten Kollegen genau dieses Modell, nämlich in den Nachwuchs zu investieren und die Vereine dazu zu verpflichten. Ja, das war eigentlich der damalige Schlüssel, ja, in der Frage. Und ich weiß noch, wie alle da damals auch aufgejault haben. Aber wenn wir am Ende nicht die Leute zu ihrem Glück gezwungen hätten, wären wir auch sicherlich nicht, hätten wir den Schritt umgesetzt.
Genau so.
Okay.
Okay, dann schauen wir mal.
Dann würde ich sagen, sind wir sehr gespannt, was am kommenden Mittwoch passiert. Und vielleicht hören wir in näherer Zukunft nochmal und besprechen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Für heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Andreas Rettig.
Danke euch.
Ebenso, Andreas. Bis bald, ne?
Danke. Ciao.
Gut, Ewald. Ich glaube, dann sind wir jetzt bestens im Bilde und sind wirklich sehr gespannt, was da am Mittwoch jetzt entschieden wird. Ob es eine Zweidrittelmehrheit pro oder contra des Antrages der DFL gibt. Und wir können uns erstmal aufs Sportliche konzentrieren, aufs Wochenende, auf Dortmund, auf Bayern, auf den Abstiegskampf. Also es gibt jede Menge zu tun und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, tschüss.
Bis dahin, Leute. Ciao.